Doch fühle ich mich hier zusehends unwohl, fremd, befremdet und angewidert. Seit Monaten ziehen Fragen von Menschen durch unser Land. Sie stehen an jeder Ecke, in jeder Fußgängerzone. Die Tagesschau und die Bildzeitung sind voll von ihnen. Viele von ihnen bringen kaum einen geraden deutschen Platz heraus. Zwar sind auch Ingenieure, Freischaffende und Arbeiter darunter, aber viele werden auf absehbare Zeit keine Arbeit weiterfinden. Viele haben noch nicht einmal einen Schulabschluss. Viele werden in diesem Sozialstaat auf Jahre hinaus auf etwas wollen gar nicht arbeiten vielleicht. Manchen steht die Kriminalität auf die Stirn geschrieben, viele sind gewaltbereit. Sie kommen aus Dörfern und Städten, in denen Menschen misshandelt und getötet werden. Aus Städten, in denen die Häuser brennen. Aus Städten, deren Namen sich in den Nachrichten als Symbole und Synonyme von Gewalt und Hass eingebrannt haben. Aus Städten wie Heidenau, Halberstadt, Freital oder Nauk. Nein, die Rede ist nicht von denen, die derzeit Zuflucht bei uns suchen. Die Rede war von den selbsternannten Patrioten des Abendlands. Den Idioten von der Pegida, der vielleicht beklopptesten Bürgerbewegung seit Bonifay des jüdischen Volksfrontes. Und von den latenten Nazis der AfD, angeführt von Frau Petri, der Joachim Gauck 2013 in beispielloser Verkennung der Realität den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verlieh. Und deren Partei seit dem national-konservativen Plattitüdentrisch des jedem anständigen Bürger eigentlich als Kümmerant werden sollte. Wenn einer Einlass begehrt, dann wird da, wo ich herkomme, manchmal ganz einfach gefragt, draus steht einer, wo eine Ballerei der Sonne. Deutsch, draußen steht einer, sollen wir ihn hereinlassen. Und die gastfreundliche Antwort der Gruppe lautet, Aroi mit dem Nacken, herein mit ihm. Oder Aroi mit dem Nacken, herein mit ihr, wenn es eine Frau ist. Und genau so sollte es sein, nicht nur in der fünften Jahreszeit, wenn Mainz mal wieder singt und lacht, sondern immer dann, wenn es einem so schlecht geht, dass er seine Würde, sein Leben, das Leben seiner Familie riskiert, in seine letzte Hoffnung darauf zu setzen, dass wir im Menschlichen unseres Lebensraums mit uns teilen. Was mich verstört und fremd und anwidert, ist, dass der christliche Grundsatz der Nächstenliebe im Gutbürgertum dessen untergeht, was als neue deutsche Mitte bezeichnet wird. Wie ist es über ein Land bestellt, in dem die Christsozialen mit der Forderung nach Transitzonen auf dem Rücken hilfsbedürftiger Wahlkampf machen und damit auch noch Erfolg haben. Wie ist es um ein Land bestellt, dessen christdemokratischer Innenminister des Jahres zeitlich Gebotene ihr Kinderlein kommend karikiert, indem er allen Ernstes die Frage stellt, ob Asylsuchende ihre Familien nachholen dürfen. Hätte der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm im 17. Jahrhundert ähnliche Marotten gehabt, als die Hugenottenfamilie der Demessiers bei ihm Zuflucht suchte, wäre uns das eventuell erspart. Und das Schlimmste ist, dass solches Gebasel bei den abendländischen Bürgern scheinbar auch noch auf dem warmen Boden fällt. Sie sind immer da, wo man sie nicht braucht. Wo waren die Bürger, als zum Beispiel von den ganzen Steuermilliarden des Rettungsfonds fast nichts bei den richtigen Rentner ankam, weil alles direkt deutscher und französischer Großmeister. Wo sind die Gutbürger, wenn Allianz und Deutsche Bank nach wie vor mit zwielichtigen Finanzderivaten auf Lebensmittelknappheiten wetten dürfen und so den Preis der Grundnahrungsmittel für arme Länder unerschwinglich in Höhen treiben? Wo sind die selbsternannten Gutbürger, wenn Deutschland als drittgrößter Waffenexporteur der Welt schweres Kriegsgerät nach Saudi-Arabien verkauft? Dessen wahrhaftiges Königshaus Jahr für Jahr mehr Enthauptung gibt, als es jemals zusammen. Es gibt so vieles, worauf man wütend sein könnte. Ab und zu habe ich aber den Eindruck, hellwach mit der deutschen Gutbürger Bürger nur dann, wenn es um wirklich Wichtiges geht. Wenn sein 3-Liter-Vorrang mit 225 PS nicht wie versprochen 3,5 Liter Diesel braucht. Wenn sein Sommermärchen 2006 auf dem Mist eines verrückten Kaisers gewachsen ist. Da wird der deutsche Bürger krankig. Wenn zur selben Zeit er in die USA gezielt und wiederholt ein Krankenhaus von Ärzten ohne Grenzen in Kunst bombardiert, Nebensache und zweitrangig ist dann auch, wenn dieser Hampelmann von der AfD, Armin Paul Hampel, im Spiegel, der nächste Woche erscheint, allen Ernstes mutmaßen darf, einen Großteil der Brände in Asylunterkünften hätten die Flüchtlinge aus Versehen selbst gelegt, weil sie es von daheim gewohnt seien, uns über Feuer zu machen. Da bleibt der Aufschrei, den ich erwarten würde, aus. Aber vielleicht kann man sich als Gutbürger ja nicht um alles kümmern. Dabei sollten gerade wir Deutschen ganz besonders sensibel sein, wenn Menschenhorden in Scharen nachts die Grenzen von Ländern im Osten überrennen und neue Lebensformen suchen. Die entscheidende Frage lautet, mit welchem Recht erheben wir einen Alleinigkeitsanspruch auf den europäischen Lebensraum? Was legitimiert uns, und zwar moralisch und völkerrechtlich, einen Zaun auf Europa zu ziehen, sei es ein Zaun von Geister oder einer, wie es derzeit geschieht, einen echten, der Fleisch und Blut kostet. Ein erstes Argument ist so einfach und kurzsichtig. Dieses Land gehört uns, es ist unser Land. Warum? In Robin Hood, König der Diebe, ist das erste, worüber Kasim der Moor sich wundert, als er einen Fuß nach Europa setzt, das britische Erbfolgerecht. Das den Erstgeborenen des Landes zuspricht und nicht dem, der etwas leistet. Mit Recht. Geburt alleine ist keine Auszeichnung, Geburt alleine begründet keinen Anspruch auf einen Lebensraum. Ein zweites Argument ist nicht besser und noch dazu verlogen. Die Grenze des Zumutbaren ist überschritten. Wir schaffen das nicht. Warum nicht? 1945, als ganz Deutschland in Schutt und Asche lag, kaum einer noch eine Kartoffel hatte, da war Platz für 14 Millionen Deutsche. Ab Ende der 50er Jahre kamen dann 4 Millionen deutschstämmige Aussiedler hinzu. Von den insgesamt 14 Millionen Gastarbeitern, die bis 73 kamen, blieben auch 3 Millionen. Und in den 90er Jahren dann noch einmal 2,5 Millionen Russlanddeutsche. Die haben wir alle verkraftet. Und jetzt geht wegen einer Million, die wir mit unserer Politik selbst verschuldet haben, das Abendland unter. Das kann nicht sein. Damals ging es natürlich zugegeben leichter. Wer nichts hat, der bricht sich auch keinen ab, wenn er teilt. 0 durch 2 wird nicht weniger. Wer sich aber heute auf seiner Rolf-Benz-Couch stimmend mit der iPad-App die Heizung auf wohlige 22 Grad stellt, während er sich mit der anderen Hand seine Non-Fat-Triple-Fat-Schlatte schlürft, über sein Surround-System mit Helene-Fischer, so kann das Leben sein, berieseln lässt, der hat etwas zu verlieren. Für den steht Lied auf dem Spiel und da ist es dann auch kein Wunder, wenn die Grenze des Zumutbaren schon kurz hinter dem Brett beginnt, das er vom Kopf hat. Ein drittes Argument, aber die, die da kommen, werden stehlen, vergewaltigt worden und zum Niedergang der deutschen Kultur führen. Erstens. Nur weil wir uns tendenziell immer wie die Axt im Wald verhalten haben, wenn wir über fremde Kulturen einfehlen, müssen die es uns nicht notwendig mit gleichen Münze heimzahlen. Zweitens, wenn wir einer zum Verbrecher wird, dann doch die deutschen Kulturbewahrer. Es gab 2015 bislang 817 dokumentierte Übergriffe allein auf Asylbewerberheime. Aber die Flüchtlinge sind doch auch keine Lämmlein, wie Frau Petris Sturmabteilung nicht. Nein, sind sie nicht. Aber die NPD und die AfD haben zusammen rund 25.000 Mitglieder. Rechnet man das auf die 1 Million Flüchtlinge hoch, müssen die 2015 mehr als 30.000 Gewalttaten begangen haben, um auf das kriminelle Niveau der Retter der abendländischen Kultur zu kommen. Natürlich ist nicht jedes der 20.000 Schafe, bei denen wieder mitlaufen, ein Nazi. Aber zum einen Deutschland mit Läufern schon genug schlechte Erfahrungen gemacht. Und zum anderen, Frau P. Käthe und Herr Höcke. Was genau glauben Sie eigentlich, ist einer? Der benzi-arische Jugend, Spreegeschwader oder der Stürmerwirt und Molotow-Cocktails auf das Südende wirft. Harmloser Hobbyangler, nur weil er im Geiste schon bei Petri Heil ist. Drittens, wir waren bei dem Argument, dass die wieder kommende Niedergang der deutschen Kultur eindeuten. Welche deutsche Kultur eigentlich? Gutes deutsches Liedgut, die allgegenwärtige Helene Fischer, geboren als Jelena Petrovna in Krasnojarsk. Unser Walzerkönig Johann Strauss, der bloß deshalb Deutscher wurde, weil er sich als Österreicher nicht scheiden lassen durfte. Des Deutschen wichtigste Nebensache der Welt, unser Fußball mit den WM-Helden Miroslav Klose, Lukas Podolski und Piotr Pochowski aus Polen, Mario Gomez, Spanien, Messi, Büsel, Türkei, Sami Khedira, Tunesien, Jerome Boateng, Ghana, Andreas Beck, Russland, Marco Marin, Bosnien. Unser schönes deutsches Weihnachtsfest, jenes Fest ausgerechnet, mit dem wir die Geburt eines wichtigen Kindes feiern, dessen Eltern im Nahen Osten vor einem durchgeknallten Dip des Todes fliehen mussten. Zum Glück waren die Verhältnisse damals anders. So richtig beschaulich wäre es ja nicht, wenn wir unter dem Weihnachtsbaum statt einer Klippe eine Miniaturtanzzone mit brennender Asylunterkunft und Frontex-Patrouillenboot stehen hätten. Apropos Frontex, Frontex hat jährlich ein dreistelliges Millionenbudget, um gemäß EU-Auftrag die europäischen Grenzen zu schützen. Was man mit dem Geld machen könnte, wenn man die Menschen schützen würde und nicht die Grenzen. Viertes Argument, es ist doch aber nicht zu bestreiten, dass einige von denen, die kommen, sich nicht integrieren werden, sich nicht integrieren wollen und Ansichten mitbringen, die unseren westlichen Werten widersprechen. Sicher. Aber das kann kein Argument sein, die Grenzen nicht zu machen. Natürlich, wir müssen sicherstellen, dass die, die als Bedürftige kommen, auch tatsächlich bedürftig sind. Es geht nicht an, dass einer ohne Pass in Syrien sagen muss, um als Syrer durchzugehen. Es kann auch nicht sein, dass jemand unsere Hilfe sucht und dann selbstverständliche Werte der Frau oder das Recht zu homosexuellen Beziehungen nicht respektiert. Aber dieses Problem löst man nicht durch Obergrenzen und durch Nachholverbote für die Kernfamilie, sondern durch Dialog. Natürlich kann dieser Dialog scheitern und dann muss man Konsequenzen ziehen. Ihn deshalb aber gar nicht erst zu suchen, kann nicht in Frage kommen. Die ganzen Kranken von der Medida und von der AfD müssen wir ja auch irgendwie weiter. Können Sie nicht einfach nach oder das machen. Wer glaubt, mögliche Probleme bei der Integration lieferten für sich schon eine moralische Rechtfertigung dafür, Hilfe zu verweigern, wo Hilfe gebraucht wird, der hat ein verquertes Bild von Moral. Wer erst einmal anfängt, das ohne Übel gegen das mögliche Gute abzuwägen, der gibt sich auf sehr dünnes utilitaristisches Eis. Der Utilitarist trifft vereinfacht ethische Entscheidungen aufgrund einer Nutzenmaximierung. Zu wählen ist jede Option, deren potenzieller Nutzen im besten Verhältnis zu den potenziellen Kosten steht. Die Philosophin Philippa Putt hat die Absurdität eines solchen Aufrechnens von Schaden und Nutzen als ethische Entscheidungsgrundlage durch das Beutelstraßenbahnbeispiel auf den Punkt gebracht. Sie befinden sich in einer auf Abschluss der Strecke des folgenden geratenen Straßenbahn. Die fünf unschuldige Gleisarbeiter überrollen und töten wird. Wenn sie sie nicht auf ein Nebengleis umleiten, muss sie nur einen Unschuldigen töten. Was sollten sie tun? Dürfen sie den einen als Mittel zum Zweck zur Rettung der fünf gebrauchen? Und wenn ja, was sagen sie dann zu folgendem? Wie eben rollt die Straßenbahn auf die fünf Unschuldigen zu? Sie stehen dieses Mal auf einer Brücke über den Gleisen zusammen mit einem ziemlich dicken Mann. Wenn sie den auf die Gleise schützen, wird er zwar getötet, hält aber die Straßenbahn auf und die fünf überleben. Denken Sie immer noch darüber nach, ihn als Mittel zum Zweck zu gebrauchen? Wenn Sie zögern, dann beginnen Sie einzusehen, warum eine Güterabwägung in ethischen Fragen nicht gut ist. Falls Sie noch nicht zögern, was sagen Sie dann zu Folgendem? Sie sind Arzt und 5 Patienten werden sterben, wenn sie keine Organtransplantation erhalten. Zum Glück kommt gerade ein älterer Herr zur Routineuntersuchung vorbei, dessen Ableben die übrige Welt nicht weiter interessieren würde. Sollten Sie ihn töten, um Ihre 5 Patienten zu retten? Wenn Sie das gruselig finden, dann wissen Sie, warum man moralische Entscheidungen nicht auf der Basis einer Güterabwägung trifft. Und wenn man das nicht tut, dann rechtfertigt man die Probleme, vor denen wir uns bei der Integration der Flüchtlinge zweifellos stehen, keine Abschottung unseres Lebensraums. Was wäre die Alternative? Traditionell ist die Alternative eine kantische Position, die moralisches Handeln an den steigenden Weisen und Gebote wie du sollst nicht töten oder du sollst nicht lügen bindet. Die haben den Charme, dass sie in den obigen Situationen vorschreiben, den einen nicht als Mittel zum Zweck zu töten, weil man nicht tötet. Gerade in dieser Ausnahmslosigkeit liegt aber ihr Problem. Sie dürfen dann nämlich eben unter keinen Umständen niemals lügen oder töten. Wenn Sie also Helene Fischer versteckt halten und der Hobbyangler von der AfD kommt mit seinem Baseballschläger vorbei, dann müssen Sie, wenn Sie sich moralisch verhalten wollen, sagen, ja, heute durch die Küche einmal links in der guten Stube. Ein reales Beispiel, der Bundesgerichtshof hat am 15. Februar 2006 entschieden, dass der gezielte Abschuss eines entführten und als Waffe verwendeten Flugzeugs unrecht ist, da er die an Bord befindlichen Personen zu Objekten staatlichen Handelns degradieren würde. Mit anderen Worten, droht eine Maschine mit 150 Personen an Bord ins mit 80.000 Besuchern gefüllte Olympiastadion gestürzt zu werden, dann dürfen Sie als Besatzung eines Kampfflugzeugs die 80.000 nicht auf Kosten der 150 retten. Auch wenn diese 150 ein paar Sekunden später sowieso sterben werden, nur dann eben mit 80.000 Kollateralschäden, hat das Gericht entschieden. So abartig der Konsequenzialismus ist, so ungeeignet ist offenbar manchmal auch ein kantischer Ansatz. Was bleibt? Ich bin kein Ethiker und ich weiß auch genau, warum ich keiner bin. Ich hätte aber zumindest den Ansatz eines Vorschlags. Er ist unausgereift und altbacken, aber sehr einfach. Er lautet, es gibt Dinge, die tut ein anständiger Mensch nicht. Ganz gleich, welchen Nutzen sie hätten und ganz gleich, ob sie eine ansonsten plausible Maxime einlösen. Einen anderen von der Brücke schubsen. Helene Fischer ausliefern, weil man nicht lügen darf. 80.000 unnötig sterben lassen, weil man nicht töten darf. Einer, die es möchte, verbieten, ein Kopftuch zu tragen. Die Rechte von Frauen oder Homosexuellen in Frage stellen, hilfsbedürftigen Hilfe verweigern, Asylunterkünfte anzünden. Ohne Not unerwünschte Regierungen im Nahen Osten gezielt destabilisieren, dann Reibach mit Waffenlieferungen und die daraus entstehenden Kriegsgebiete machen und schließlich die von dort Flüchtenden im Mittelmeer absaugen. Solche Dinge tut ein anständiger Mensch schlicht nicht. Entschuldigen Sie alle, dass ich die Einladung, etwas zum Thema Raum zu sagen, selbst als Mittel zum Zweck missbraucht habe, um ein moralisches Plädoyer zu halten, das mir seit langem auf der Seele brennt. Ich erwarte nicht, dass Sie mir in allem zustimmen. Wer ein Nachdenken provozieren will, der muss manchmal eben provozieren. Wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, dann den, es ist Zeit für eine neue Aufklärung. Folgen Sie Kants Ratschlag aus der Dezemberausgabe der Berlinischen Monatsschrift 1783. Sappere audem, wage es, deinen Verstand zu gebrauchen. Lassen Sie sich nicht weichspülen, lassen Sie sich nicht einhüllen vom Alles ist gut Mantra. Seien Sie ein guter Bürger, aber ein guter. Wundern Sie sich über die vermeintlichen Werte der modernen Welt. Hinterfragen Sie sie. Wundern Sie sich, warum sich keiner mehr darüber wundert, dass Frankreich als Reaktion auf die Anschläge von Paris nichts Besseres einfällt, als mit noch mehr Bomben und noch mehr Toten die Gewaltspirale noch weiter zu drehen. Wundern Sie sich, warum sich keiner mehr darüber wundert, dass noch in der ersten Sondersendung zu den Pariser Anschlägen ganz wohl die Märkte reagieren werden, ob das zarte Wachstum Europas wieder in Gefahr ist. Ohne dass irgendeiner mal den Mumm hatte, zu sagen, scheiß doch auf die Märkte, kümmert euch um die Menschen. Wundern Sie sich, warum sich keiner mehr darüber wundert, dass jeder deutsche Milchbauer trotz massiver Steuersubventionen eine Biogasanlage haben muss, um mit der Kacke seiner Tiere den Verlust auszugleichen, den er mit ihrer Milch macht, damit wir bei Aldi für den Liter Milch halb so viel zahlen müssen, wie für 48 Gramm Glutamat im Magilix für Schweine tragen. Wundern Sie sich, dass sich keiner mehr darüber wundert, dass laut www.abgeordnetenwatch.de vom 24. November dieses Jahres CSU, die christlich-soziale Union, dafür verantwortlich ist, dass Lobbyisten von Firmen wie Airbus Helicopters oder Bombardier einen Hausausweis für den Deutschen Bundestag haben. Dass die CDU, die christlich-demokratische Union, dasselbe Privileg dem Arbeitskreis der Betriebsräte in der Wehrtechnik, Airbus EADS, Europas zweitgrößten Rüstungskonzern, und unter anderem auch der Deutschen Fußballliga zugeschustert hat. Dass aber die Hausausweise, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass die Hausausweise für Miserio, für Brot für die Welt, für das Kinderhilfswerk und für die Welthungerhilfe von den Linken und den Grünen besorgt werden muss. Wundern Sie sich über solche Dinge. Und wenn Sie sich wundern, dann tragen Sie mit dazu bei, dass dieser völlig absurde neoliberale Wertwandel noch groteskere Blüten treibt. Dass wir den ewig Gestrigen, die etwas bewahren wollen, was nicht zu bewahren ist. Dass wir den Ängstigen, die Wandel scheuen und nicht wollen, dass wir uns öffnen. Und dass wir den